herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Charakter, Marke, Eigenbau. Dem Podcast, in dem du die Denkanstöße und Ideen für ein selbstbestimmtes, unabhängiges Leben bekommst. In der heutigen Folge führe ich ein Interview mit der Autorin Sarah Kringe. Sarah ist Teil der sogenannten Vanlife-Community. Vanlife bedeutet, dass man eine meist längere Reise in einem oft umgebauten Wagen antritt und der Reisemittelpunkt ist dieser Wagen. Also man schläft da drin, man isst da drin, man wäscht sich da drin. Alles dreht sich um den Wagen und die Natur, in die man fährt. Sarah hat im Juni 2021 ihr erstes Buch veröffentlicht. Es trägt den Titel Happy Road, dem Weg ist das Ziel egal. Dieses Buch ist ein Reisebericht, wie Sarah mit ihrem Freund Matthias vom Balkan bis nach Skandinavien wieder runter bis nach Griechenland gefahren ist. Es war eine 7-monatige Reise in ihrem selbst umgebauten VW-Bus. Sarah erzählt von den besonderen Herausforderungen, die an eine solche Reise gestellt werden, wenn man wirklich zu zweit nur 3 Quadratmeter zur Verfügung hat für Monate lang und besonders wie im Fall von Sarah und Matthias, wenn man sich vorher noch gar nicht so richtig gekannt hat. Im heutigen Interview erzählt uns Sarah von der vielfältigen Vanlife-Community, welche Charaktereigenschaften man mitbringen sollte, sollte man so eine längere Reise in einem Bus planen und was eigentlich Alltag bedeutet, wenn man von so einer Reise wieder nach Hause kommt. Ich habe eine Menge dazugelernt und wünsche dir nun viel Spaß beim Hören. Hi Sarah, schön, dass wir uns mal unterhalten heute.
Hallo Patrick, danke, dass du mich eingeladen hast.
Sehr gerne. Weißt du was, ich habe etwas ganz Witziges auf eurem Instagram-Kanal gesehen, nämlich, dass du ein Foto mit der Romy Schneider gemacht hast.
Ja.
Da habt ihr gemeinsam gepostet. Romy war ja jetzt hier letztens im Podcast zu hören. Das hat mich ganz überrascht. Also ist ja nicht ganz zufällig die Verbindung zwischen euch. Ihr habt ja beide jetzt Bücher im Wenn nicht jetzt Verlag herausgebracht und so habt ihr euch auch kennengelernt, nehme ich an, oder?
Genau, also wir hatten uns eigentlich nur über Instagram miteinander verconnected, eben halt, weil wir beide beim gleichen Verlag veröffentlicht haben und dann hatte ich zufällig gesehen, dass Romy und ihre Familie im Nachbartal hier in Österreich, wo mein Freund lebt, mit ihrer Familie Urlaub gemacht hat. Und dann habe ich ihr geschrieben, habe gesagt, ach, das ist doch witzig, komm doch mal vorbei auf einen Kaffee, dann können wir uns mal persönlich kennenlernen. Und das haben sie dann auch prompt gemacht. Und es war ein total netter, lustiger Nachmittag.
Das klingt wirklich nett. Ihr habt ja auch da bestimmt so Parallelen, kann man sagen, zwischen euren Reisegeschichten. Wobei Romy einen anderen Ansatz hat als du. Du bist ja eher in der Vanlife-Community zu besiedeln. Jedenfalls für einen Laien wie mich. Und auch darüber möchte ich direkt sprechen, über dieses Vanlife. Mein Verständnis ist da sehr laienhaft. Ich verstehe das so, Vanlife bedeutet, man tritt eine Reise an durch die Natur eher, als dass man durch so touristische Städte oder so fährt, eher die Natur. Und man fährt in einem Camper oder in einem umgebauten VW-Bus oder wenigstens einem großen Wagen und lebt darin. Man schläft, man isst, man wäscht sich darin. Und das ist so eine Reise auf Wochen oder Monate oder auf irgendeine Zeit. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, ich glaube, es ist allgemein ziemlich schwierig, mittlerweile das so wirklich zu definieren, was Vanlife jetzt ist, weil die Community ist unglaublich groß und unglaublich vielfältig auch. Also wie du gerade gesagt hast, da ist vom 18-Tonner Reisemobil bis zum Mini-Camper oder einfach auch Leute, die auf der Rückbank von ihrem ganz normalen Golf vielleicht schlafen und halt hinten noch eine Ausziehküche haben, da ist alles dabei. Und ich glaube, Vanlife ist auch immer ein bisschen das, was man oder was der oder die Einzelne dann tatsächlich draus macht. Aber ja, das verbindende Element ist, dass in irgendeiner Form ein Auto dabei ist, in dem man zumindest eine gewisse Zeit lang lebt.
Mensch, wenn man es so allgemein halten muss, das zeigt auf jeden Fall, wie vielfältig das ist. Ja, ich hatte meinen ersten Berührungspunkt mit dieser Community dadurch, dass meine Nachbarin vor einigen Jahren mir mit funkelnden Augen davon erzählt hat, dass es Leute gibt, die in so einem VW-Bus um die Welt reisen und dort einfach die Natur erleben. Sie folgte da so einem bestimmten Pärchen auf Instagram und sie wollte das unbedingt auch selbst machen. Zu dem Zeitpunkt, als ich ausgezogen bin, hatten sie sich dann auf jeden Fall schon einen VW-Bus gekauft, also es nahm auch schon Gestalt an. Ich hoffe, dass sie es bald in Angriff nehmen können. Und ja, das war so mein erster Berührungspunkt und da hatte ich dann das Gefühl, okay, das scheint so ein Trend zu sein, weil ich dann mehr davon gehört hatte. Aber dann hatte ich mich gefragt, vielleicht ist das jetzt kein Trend, der jetzt erst aufkommt, sondern vielleicht wird es erst jetzt visibel dadurch, dass es Blogs gibt und Instagram. Vielleicht gab es das vorher schon. Weißt du das?
Ich glaube, die Bezeichnung Vanlife ist eine neuere tatsächlich. Und es ist schon so, dass es da die letzten Jahre einen ziemlichen Boom gegeben hat. Das kann man, glaube ich, ab ja so 2015, 2016 ist überhaupt diese ganze Camper-Szene ziemlich explodiert und durch die Corona-Pandemie hat es nochmal ordentlich Rückenwind genommen. Also ich schreibe ja auch viel über das Thema und ich gucke mir oft die Zahlen an, die Neuzulassungen jedes Jahr. Das ist echt Wahnsinn. Also diese Szene boomt total und explodiert. Gleichzeitig gab es natürlich auch schon vor Jahrzehnten Menschen, die mit dem Wohnmobil oder mit dem VW-Bus Urlaub gemacht haben oder auch lange Reisen gemacht haben. Also unsere Nachbarn hier zum Beispiel, die sind schon vor 35 Jahren mit ihrem T2 damals nach Indien gezuckelt. Und ich selber bin schon, als ich 4 Jahre alt war, mit meinem Vater in unserem alten VW-Bus in Österreich campen gegangen. Es hieß halt damals nicht Vanlife und es war kein Hashtag davor, weil es kein Instagram gab, aber ich glaube, vom Prinzip her war es dasselbe.
Worauf ich gerne hinaus möchte, ist, ich frage mich, wie du so in die Community, in die Szene dich einordnen würdest, ob du dich da einordnen würdest. Ich habe so das Gefühl, dass es so etwas romantisiert dargestellt wird, dadurch, dass es ja auch viel auf Social Media präsentiert wird und Social Media den Hang dazu hat, unrealistische Erwartungen zu wecken. Und bei deiner Außenpräsentation, bei dem, wo dein Buch auch ansetzt, hatte ich das Gefühl, dass du dir als eines deiner Ziele gesetzt hast, dass du es realistisch und ehrlich, humorvoll und ehrlich darstellen möchtest, wie es tatsächlich ist, mit einem Partner auf 3 Quadratmetern wochenlang, monatelang zu wohnen. Kann es sein, dass du das, siehst du dich so?
Ja, das total. Also ich würde jetzt nicht sagen, also ich würde mich jetzt nicht irgendwie als Aufklärerin bezeichnen oder so, das jetzt nicht, aber ich wollte schon auch mal so ein bisschen einen Blick hinter die Instagram-Kulisse geben mit dem Buch und halt auch zeigen, es ist nicht immer alles so toll, wie es in den sozialen Medien oft gezeigt oder präsentiert wird. Also man streitet sich, man wird mal krank. Manchmal ist es verdammt ungemütlich oder schweinekalt in so einem Bus. Und das auch mal zu zeigen, finde ich, ist schon auch wichtig. Oder zumindest vielleicht ein bisschen ein anderer Ansatzpunkt, als immer nur zu sagen, ach, das ist alles so toll und mein Partner und ich, wir leben total harmonisch auf unseren 3 Quadratmetern und tanzen immer händchenhaltend nackig ums Lagerfeuer und das ist halt einfach nicht die Realität.
Wo ich gerne mal von dir hören möchte, dass du es nochmal erzählst oder rekapitulierst, dass wir zu dem Zeitpunkt nochmal zurückgehen, ist der Zeitpunkt, wo diese längere Reise, die du ja auch im Buch beschrieben hast, wie die bei euch Thema geworden ist. Du hast sie im ersten Kapitel des Buches, denke ich, hast du das schon erzählt, wie das so war? Und vielleicht darf ich ganz kurz rekapitulieren, wie das bei mir angekommen ist.
Klar, ich bin gespannt, wie es bei dir angekommen ist.
Also ich habe das so verstanden, dass du eine Reise nach Österreich war das, hattest du gemacht, du hast ein Airbnb gebucht und da hast du dann Matthias kennengelernt, deinen zukünftigen Reisepartner. Und ihr habt euch sehr gut verstanden, habt euch direkt wieder verabredet, du bist wieder nach Österreich gefahren und habt dann diese Dokumentation gesehen über diese Community, die Vanlife Community, wenn ich mich nicht irre.
Ja.
Okay.
So ungefähr. Mhm.
Nee, du darfst das gerne jetzt weiterzählen. Wie irgendeine Dokumentation habt ihr da geguckt, richtig?
Ja, das war so eine YouTube-Serie, die wir geguckt haben. Also das war ein Paar, das in einem Land Rover durch, ich glaube damals Kanada und die USA sind die gereist. Und haben da halt immer so kleine YouTube-Clips drüber gedreht, so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Und diese Serie hat Matthias sich schon immer angeguckt. Der war nämlich kurz vor meinem zweiten Besuch, war er super krank und hatte Grippe. Und ist dann da auf der Couch allein vor sich hingedämmert und hat sich halt die ganzen, weiß ich nicht, wie viele Episoden, das sind 50 oder 60 Episoden von dieser Serie reingezogen. Und gleichzeitig habe ich, als ich hier war, einen Artikel gelesen auf Spiegel Online von einem Paar, dessen erstes gemeinsames Zuhause so ein umgebauter Unimog war. Also die haben sich auch kennengelernt, haben sofort irgendwie gesagt, so, das machen wir jetzt. Und sind dann, glaube ich, bis irgendwo nach Russland gefahren oder so. Und den Artikel habe ich Matthias dann gezeigt und gesagt, guck mal, das könnten wir sein. Die kennen sich auch erst ein paar Monate und reisen um die Welt. Und dann irgendwie gemeinsam mit dieser Serie und dann war das irgendwie relativ schnell ausgemachte Sache so, naja, wenn die das können, dann können wir das auch.
Und wie war dieser Schritt von haha, das wäre doch toll, wenn wir das machen würden, zu okay, jetzt machen wir es wirklich. Wie war da irgendeine Zeitspanne dazwischen?
Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Also es war schon ziemlich schnell ziemlich ernst, dass wir da wirklich sehr ernsthaft uns drüber unterhalten haben und gesagt haben, wie wäre es denn, wenn? Weil ich hatte meinen Job schon gekündigt. Also ich wusste, ich arbeite jetzt noch ein paar Monate und dann wollte ich sowieso reisen. Also für mich stand zu dem Zeitpunkt sowieso fest, ich muss irgendwie mal raus und muss mir überlegen, was ich mit dem Rest meines Lebens anfange. Und das möchte ich auf jeden Fall reisen tun. Das stand bei mir sowieso schon fest. Und bei Matthias war es so, dass es für ihn sehr ähnlich war, denn er hatte auch seinen Job, mit dem er sehr unzufrieden war, schon vorher bei der Bergbahn, den hatte er auch gekündigt und hat dann für eine Saison über den Winter als Skilehrer gearbeitet, hat aber von vornherein gesagt, das mache ich jetzt so zur Überbrückung und zur Neuorientierung, aber eigentlich möchte ich jetzt nicht den Rest meines Lebens Skilehrer sein. Und von daher waren wir beide in einer sehr ähnlichen Ausgangssituation. Und dann ist noch zufälligerweise ist dann auch noch Matthias Auto kaputt gegangen in dem Moment, so dass er sich sowieso ein neues Auto kaufen musste. Und dann haben wir gesagt, ach, das ist jetzt irgendwie zu viel Zufall. Jetzt kaufen wir halt gleich ein Reisemobil.
Cool. Und du hattest es jetzt gerade so genannt, dass du wusstest, du musst einfach raus. Was genau bedeutet das für dich? Also seid ihr mit einem bestimmten Ziel in die Reise gegangen? Oder war es einfach, komm, wir wollen einfach eine Reise zusammen genießen?
Ja, eigentlich war das Letzte war der Fall. Wir haben auch bewusst gesagt vorher, wir haben sehr viel darüber geredet, schon im Vorfeld, was ich auch übrigens jedem raten kann, der sich auf so eine lange Reise mit einer Person einlässt, am besten schon vorher mögliche Konflikte und Probleme zu besprechen und zu identifizieren und sich da auch echt ganz ehrlich zu machen. Also direkt zu sagen, ich bin jemand, der braucht XY. Das könnte eventuell in der Konstellation problematisch werden, zum Beispiel. Also zum Beispiel Matthias Zöliakie war so ein Punkt, wo wir gewusst haben, das bedeutet für uns eine große Einschränkung, dass er nicht einfach irgendwohin essen gehen kann. Und Ich wollte unbedingt mein Fahrrad mitschleppen, weil es für mich nichts Tolleres gibt, als Fahrrad zu fahren, und habe gesagt, ich brauche Fahrradtouren für mein seelisches Gleichgewicht. So. Und deswegen, so, da haben wir schon drüber gesprochen, und wir haben aber trotzdem auch so im Sinne des Erwartungsmanagements vorher immer gesagt, man darf jetzt, glaube ich, nicht in sowas reingehen und sagen, wenn wir zurück sind, dann haben sich alle Probleme in Luft aufgelöst und wir kommen wieder und wir haben den Masterplan und jeder weiß, was er mit seinem Leben danach anfangen will. Also uns war schon klar, dass das vermutlich nicht der Fall sein wird. Deswegen gab es dann auch keine große Enttäuschung, als es nicht so war. Aber wir haben halt immer gesagt, eine Reise eröffnet wahnsinnig viele Horizonte. Man lernt neue Menschen kennen, neue Kulturen. Man entdeckt auch Seiten an sich vielleicht, die man vorher nicht kannte oder am anderen. Und da drin stehen so viele Chancen, die man nicht sieht, wenn man die Reise nicht tut. Und die gibt es, sowas gibt so viel Anstoß zu Dingen und bewegt irgendwas. Und das ist auch bis heute so. Also von jeder Reise, wir haben ja seitdem nochmal, waren wir nochmal in Italien 3 Wochen und jetzt nochmal 3 Monate auf dem Balkan dieses Frühjahr. Und jedes Mal kommen wir ein bisschen anders zurück mit neuen Ideen und mit neuen Erkenntnissen einfach. Und das ist, glaube ich, dann das, was einen letztendlich voranbringt.
Erwartungsmanagement ist ein wirklich schönes Wort. Ist wahrscheinlich aus deiner politischen Zeit in Berlin.
Oh, bestimmt, ja.
Da hast du einen ganz interessanten Punkt angesprochen. Also du zum Beispiel könntest jetzt gar nicht jemandem raten, warum eine Reise es wert ist, weil man gar nicht sagen kann, was man alles lernen und erfahren wird. Habe ich das richtig verstanden?
Na, ich würde immer sagen, eine Reise ist sehr viel wert. Eine Reise ist wahnsinnig viel wert. Eine Reise, wie gesagt, öffnet den Horizont und bringt einem Erfahrungen und Begegnungen, und deswegen ist es, finde ich, immer wert, eine Reise zu tun. Würde aber nie sagen, es ist es wert zu reisen, weil ich glaube, für jeden Menschen das dann wieder anders ist, was er aus sowas rauszieht. Es gibt ja auch Menschen, die fahren 2 Wochen in Cluburlaub in die Türkei und sind hinterher auch bereichert, weil sie halt irgendwie total entspannt haben und weil sie sich mal um nichts kümmern mussten und weil ihnen jemand ihre Kinder abgenommen hat oder keine Ahnung. Wäre jetzt was ich mir zum Beispiel für mich nicht vorstellen könnte, aber das gibt es, und auch das hat für die Menschen, die das machen, dann einen Wert.
Dann lass uns doch noch mehr über deine Erfahrung sprechen. Vielleicht kannst du uns von etwas besonders Beeindruckendem erzählen, was du erlebt hast, irgendwas, was dich vielleicht unerwarteterweise transformativ berührt hat, irgendeine Erfahrung.
Also man kann jetzt nicht sagen, es gibt dieses eine Erlebnis, was irgendwie so einen Klick gemacht hat. Was mich eher nachhaltig beeindruckt hat, war viel halt auf der zwischenmenschlichen Ebene, wie Matthias und ich mit Situationen umgegangen sind und was er für ein toller Mensch ist und wie gut man mit ihm auch zum Beispiel Konflikte besprechen oder lösen konnte oder so. Natürlich, er ist ja nicht meine erste Beziehung, und ich kannte das aus früheren Beziehungen, die ich hatte, kannte ich das nicht, dass Streit oder so, dass sowas auch konstruktiv sein kann. Und dass es nicht immer totales Drama und Verzweiflung und Negativität beinhalten muss. Und wie wir da so zusammengewachsen sind und da vielleicht auch Herausforderungen gemeistert haben, das ist, glaube ich, was mich nachhaltig sehr beeindruckt hat, weil ich dann immer wieder gedacht habe, ach, guck mal an, so geht das also auch.
Sarah, in deinem Buch hört man ganz viel Humor raus, dass du auch schlimme Erfahrungen mal mit Humor nehmen konntest. Gab es denn irgendeine Erfahrung, die du mit uns teilen möchtest, die du im Nachhinein vielleicht einfach nur mit Humor sehen kannst, die vielleicht im Moment aber ganz, ganz schlimm war, ganz schrecklich auszuhalten war?
Also das stimmt, Humor hilft auf jeden Fall in solchen Situationen und macht viele, also ich finde immer, Humor macht vieles sehr viel leichter und sehr viel erträglicher. Und tatsächlich, also die Sachen, die wirklich schlimm waren, die sind auch im Nachhinein noch schlimm. Und ich habe, glaube ich, die Fähigkeit, auch in Momenten, wo andere Leute das als sehr schlimm empfinden, wie Matthias zum Beispiel, der es super schlimm findet, wenn, oder der super schlimm fand, diese eine Episode, wo wir mit dem Auto auf so einem Baumstumpf aufgesessen sind und uns da ein Loch unten in die Karosserie gerissen haben. Das fand er total schlimm. Aber ich konnte schon in dem Moment innerlich so ein bisschen, habe ich irgendwie schon humorvoll mit, da habe ich genau gewusst, okay, das ist was. Da können wir irgendwann drüber lachen, da kann ich vielleicht sogar eine lustige Zeitungskolumne drüber schreiben oder so. Und habe dann auch vor Ort direkt dann noch versucht, die Stimmung irgendwie mit ein paar Witzen zu retten. Das hat nur so mittelgut geklappt in dem Moment. Aber ja, also wirklich die allereinzige Sache, an die ich mich jetzt gerade erinnere, die sich in dem Moment schlecht angefühlt habe und wo ich jetzt drüber lache, war, als ich die Wirkung dieses ukrainischen Schnapses unterschätzt habe, weil da ging es mir wirklich dreckig in dem Moment. Und auch der Kater am nächsten Tag war wirklich schlimm. Und das ist jetzt ja aber Gott sei Dank vorbei. Und jetzt, wenn ich daran zurückdenke, dann kann ich da natürlich drüber lachen, ja.
Und das war in der Ukraine da? Habt ihr?
Nee, das war in Lettland. Wir hatten da in der Ukraine, hatten wir Menschen kennengelernt, die uns zu einer Grillparty eingeladen haben. Schon allein das ist eine ziemlich verrückte Story. Und die haben uns dann zum Abschied, haben die uns so einen selbstgemachten Likör mitgegeben. Und ich habe den irgendwo in Lettland, fand ich, das war eine gute Idee, den auszupacken. Und der hat total reingehauen, schon nach 2 Gläsern. Und ja, ich hatte dann einen nicht so spaßigen Abend, vor allen Dingen nicht so einen spaßigen Tag danach. Ich habe dann nachts noch einen Hund irgendwie adoptiert und habe noch versucht, dem Sitz und Platz nachts beizubringen und so. Und es gibt ja auch ein Kapitel drüber in dem Buch. Also man konnte das dann hinterher ganz lustig beschreiben, ja. Und der restliche Likör, der ist dann auch in Lettland geblieben, der ist nicht mehr mitgefahren. Den habe ich dann weggekippt.
Da hat die Vernunft wieder mit dir gesprochen.
Genau.
Sarah, ich habe auf happyroad.de oder thehappyroad.de, so ist richtig, habe ich gesehen, dass ihr so Equipment-Erfahrungen für oder Empfehlungen, Equipment-Empfehlungen für Leute, die auch eine längere Reise mit dem Auto anstreben, geschrieben habt. Was würdest du für eine Charakterempfehlung schreiben, wenn Leute sich überlegen, bin ich der Richtige für so eine längere Reise, für das Vanlife? Welche Charakterzüge müsste ich mitbringen, damit es so erfolgreich für mich wie möglich sein kann?
Kommt natürlich immer darauf an, ob man alleine reist oder nicht. Aber also neben dem schon angesprochenen Humor, glaube ich, ist Gelassenheit was sehr Wichtiges. Weil man kann so einen Vanlife-Alltag nie planen. Das ist ja auch auf der anderen Seite das Spannende daran. Also jemand, der immer alles geplant haben muss und wissen muss, was, wie, wann, wo passiert, der ist da vielleicht auch nicht so gut aufgehoben. Aber Gelassenheit, Flexibilität und Toleranz, würde ich sagen, sind so. Und natürlich mittlerweile auch eine gewisse Rücksichtnahme. Wenn man mit einem Partner reist, gegenüber dem Partner, aber auch gegenüber anderen Reisenden, weil wir haben ja vorhin schon angesprochen, die Szene explodiert, es werden immer mehr und man muss natürlich auch gegenüber Menschen, mit denen man sich vielleicht einen Stellplatz teilt, genauso aber auch gegenüber den Einheimischen in dem Land, in dem man sich bewegt und gegenüber der Natur um sich herum einfach sehr, sehr rücksichtsvoll sein, sonst funktioniert es nicht.
Mhm. Ist es eine Sache der Einstellung oder ist man einfach der Typ für so dieses Abenteuerliche? Was meinst du? Wie hast du andere Reisende kennengelernt? Sind das ganz verschiedene Leute oder siehst du einen Charakterzug, den viele teilen?
Naja, wie ich schon gesagt habe, ne, es ist eine unglaublich vielfältige Szene und genauso vielfältig sind auch die Reisenden. Es gibt welche, die haben ein voll ausgestattetes Wohnmobil und fahren damit halt 3 Wochen im Jahr auf einen Ostsee-Campingplatz. Die brauchen ein bisschen weniger Abenteuerlust als jemand, der jetzt wie wir im Winter in den hohen Norden fährt. Ich habe auch schon Leute kennengelernt, die wirklich mit diesen riesigen Expeditionsmobilen auf Basis von einem richtig fetten LKW, 12 bis 18 Tonnen LKW, darum fahren. Das sind rollende Hotels. Auch da sind mit Satellitentelefon ausgestattet, falls irgendwie mal was passiert, damit sie immer ihre Werkstatt daheim anrufen können, auch wenn sie in Russland, in Sibirien in der Steppe stehen oder so. Auch da ist der Abenteuerfaktor relativ begrenzt dann. Also da gibt's schon auch Menschen, die sich viele Sicherheiten geben. Und dann gibt's aber wieder die 4- oder 5-köpfige Familie, die in so einem kleinen alten T4 durch die Gegend juckelt und mit einem Dachzelt und noch irgendwie einem Hund dabei und die bei jedem Wetter draußen sein müssen, weil sie gar nicht genug Platz haben. Da haben wir jetzt in Albanien standen, wir neben so einer Familie, wo wir gedacht haben, echt Respekt, die sind zu viert und haben nicht mehr Platz als wir und das Wetter war richtig schlecht und die mussten die ganze Zeit irgendwie ihre Kinder draußen bespaßen. Das wäre, glaube ich, was, wo ich vielleicht dann auch an meine Grenzen kommen würde.
Ich würde gerne noch auf etwas zurückkommen, was du vorhin gesagt hattest, nämlich, dass die Szene gewachsen ist seit 2015 und seit der Corona-Krise, hattest du gesagt. Mhm. Warum kommt es jetzt, dass die Leute diesen Ausstieg aus dem Alltag suchen?
Ich glaube gar nicht, dass es so der Ausstieg aus dem Alltag ist, sondern dass es halt einfach in Zeiten, wo Hotels und Beherbergungsbetriebe und Gaststätten größtenteils geschlossen hatten, halt eine, ich sag mal, praktische und risikoarme Art ist zu reisen. Ich muss nicht in ein fremdes Hotelzimmer, wo ich habe mein Haus, mein Zuhause um mich herum dabei. Im besten Fall sind da nur meine Keime drin. Ich kann für mich selber kochen. Ich muss nicht in den Speisesaal gehen mit anderen. Ich muss auch keinen Test immer vorlegen. Also ich glaube, das ist eher so der Punkt gewesen. Das ist halt für viele Leute ja einfach halt praktisch auch ist, wenn man die ganzen Corona-Beschränkungen sieht.
Verstehe.
Von daher bin ich auch gespannt, ob die Szene vielleicht in 1-2 Jahren dann auch wieder schrumpft.
Kann ich mir vorstellen. Vielleicht aber auch nicht. Dieser VW-Camper, wenn man ihn einmal hat, will man ihn auch nutzen, oder?
Ja, schon, klar. Aber es kann ja auch nicht jeder. Nicht jeder ist in der Situation oder in der Position oder in den Lebensumständen, einfach alles stehen und liegen lassen zu können.
Wie ist das eigentlich mit dem handwerklichen Geschick? Also du hast ja das Glück, dass Matthias, dass der anscheinend sehr findig ist, was den Umbau des Busses anbelangt.
Ja, auf jeden Fall.
Wie wäre das, wenn man jetzt zum Beispiel jemand wie ich wäre, der 2 linke Hände handwerklich hat?
Ja, also ich glaube, du wärst überrascht, was so alles durch die Gegend fährt, was handwerklich wahrscheinlich höchst fragwürdig ist, was aber trotzdem irgendwie funktioniert. Kommt es immer wieder auf die Ansprüche an, die man haben möchte. Mittlerweile ist dieses Vanlife und Camping, das ist auch schon so Mainstream geworden. Es gibt ja schon Bausätze von Hornbach, passend für den T5 zum Beispiel oder für so ein Fiat Ducato oder sowas. Oha. Da, genau, so quasi IKEA für einen Bus. Und dann baust du das auf, da ist dann auch so ein Follow Me dabei wie bei IKEA und machst du das in deinen Bus rein und so. Ich glaube, irgendwie so ein Innenausbau, das kriegt man schon immer hin. Es gibt ja auch unglaublich viele YouTube-Videos oder Tutorials, wobei man da echt auch immer aufpassen muss, weil da natürlich auch sehr viel Schrott dabei ist und sich Fehler dann reproduzieren, weil Leute, die dann nachmachen und dann sagen, hey, ich habe das so gemacht. Und ich glaube, also vorsichtig wäre ich immer beim Thema Elektrik auf jeden Fall. Weil wenn du da halt eine Sicherung falsch dimensionierst, dann brennt dir die Karre halt ab. Das ist nicht so gut. Aber auch da, glücklicherweise ist Matthias ja ausgebildeter Elektriker. Von daher sind wir da auch safe, was das angeht.
Perfekt.
Genau, perfekt. Aber das oder so Standheizung einbauen oder so. Also alles, wo man quasi wirklich auch in die Anatomie vom Auto eingreifen muss. Fenster einsägen, Dachluke einpassen oder so. Wenn man da handwerklich nicht geschickt ist, dann würde ich das, glaube ich, doch eher an Profi machen lassen.
Boah, da hätte ich gar keine Ahnung. Schon wenn du diese Begriffe nennst, ich habe keine Ahnung, was da überhaupt gemacht werden muss.
Es geht einem halt auch, also man, das war schon einer der kritischsten Momente auch, glaube ich, wo wir unser Fenster eingebaut haben, wo Matthias dann mit der Stichsäge einfach ein Loch in unseren schönen neuen Bus gesägt hat. Und gesagt hat, okay, ich messe das jetzt 10-mal nach, ob das stimmt, weil wir haben diese eine Chance. Und wenn das Loch dann zu groß ist oder zu schief, dann passt entweder das Fenster nicht rein oder wir haben ein schiefes Fenster im Bus. Und das wollen wir nicht.
Aber wofür brauchtet ihr das Loch?
Fürs Fenster. Das war ein Transporter vorher, der war außenrum zu. Und wir haben Fenster in die Seitentür gemacht.
Okay, ah.
Für Belüftung, für Licht, für rausgucken.
Okay, verstehe. Klingt cool. Ich wollte noch auf was zurückkommen, was du vorhin gesagt hattest, nämlich, dass ihr euch vor der Reise ganz klar gemacht habt, dass, wenn ihr zurückkommt, nicht all eure Probleme magisch gelöst sind. Das interessiert mich auch, wieso dieser Rückkehr in den Alltag passiert, ob das irgendwie ganz automatisch passiert oder ob sich da langfristig was ändert, dadurch, dass man jetzt eine ganz andere Herangehensweise an das Wort Alltag hat. Wie war deine Erfahrung da?
Ja, das Alltag ist ein gutes Stichwort, weil ich glaube, wir sind bis jetzt noch nicht wirklich im Alltag, weil wir haben keinen Alltag. Bis heute nicht. Wirklich. Also uns war es wichtig, auch bei der Reise, das war ja auch so ein bisschen der Test für die Beziehung. Ne? Wir haben ja gesagt, okay, wenn wir das durchziehen, 9 Monate oder die 7 Monate, die es dann am Schluss waren, in so einem kleinen Bus durch alle möglichen Widrigkeiten und so, dann wissen wir zumindest mal, dass die Beziehung ein tragfähiges Fundament hat. Und das war schon mal so der erste wichtige Gedanke. Und eine Rückkehr in dem Sinne hat es nie gegeben, weil wir ja nichts Gemeinsames hatten, von dem wir aufgebrochen sind. Also ich bin aus Berlin gekommen und Matthias hier aus Österreich. Und wir haben ja vorher auch keinen Alltag gehabt, in den wir hätten zurückkehren können. Also unser Leben hat sich schon komplett geändert seitdem. Und wir wissen so ungefähr, wo wir hinwollen beide. Und wir sind da auf einem guten Weg. Also wir haben mittlerweile, jede Reise, habe ich ja gesagt, ne, gibt einem wieder neue Impulse. Und wir haben mittlerweile so eine Vision, wie wir gerne möchten, dass unser Leben aussieht die nächsten 10 Jahre. Und da arbeiten wir dran. Und trotzdem ist immer irgendwie wieder was anders oder man muss wieder nachjustieren. Jeder Tag ist anders. Also es ist wirklich schwierig, von einem Alltag zu sprechen. Man kann halt nicht sagen, wir sind zurück. Ich würde halt nicht sagen, wir sind zurückgekommen, sondern wir gehen weiter immer. Wir gehen immer weiter. Wir gehen immer weiter in die Richtung, in die wir gehen wollen, sozusagen. Und klar haben wir Ziele und auf die haben wir ja auch hingearbeitet. Das ist jetzt nicht so, dass wir da sitzen und sagen, ach ja, wir schauen mal, was so kommt und was so passiert und was uns so in den Schoß fällt und so. Aber wir sind halt auch nicht total verbissen, dass wir sagen, so und so muss es jetzt unbedingt sein, sondern wenn sich irgendwelche Hürden ergeben, über die wir nicht drüber kommen, dann gehen wir halt drumherum.
Verstehe.
Also viele Sachen, finde ich, ergeben sich auch und fallen. Also bei uns war das so, vieles ist so an seinen Platz gefallen. Zum Beispiel bei mir hat die Reise super viel angestoßen, beruflich, weil ich vorher nicht so 100%ig glücklich war. Ich wusste aber nicht so richtig, was ich stattdessen machen soll. Und dann hat mein damaliger Chef, der ein ganz toller Mensch ist, der hat mir dann nochmal viel Glück gewünscht auf der Reise und hat dann gesagt, ich gebe dir noch den Tipp oder den Rat, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, dann konzentriere dich auf das, was du kannst. Und dann dachte ich so, okay, was kann ich denn? Ich kann, glaube ich, ganz gut schreiben. Und dann habe ich bei der Zeitung in Heidelberg angefragt, ob sie nicht Interesse haben an so einer Vanlife-Kolumne. Und dann haben die gesagt, ja, klar, cool, auf jeden Fall machen wir. Und dann hatte ich daran so Spaß, dass ich den Blog angefangen habe. Und daraus ergaben sich dann andere Medienarbeiten. Also dann habe ich mal fürs ZDF geschrieben. Mittlerweile schreibe ich für die Welt am Sonntag. Das hat sich alles so daraus entwickelt, dass ich halt diesen einen Schritt wieder gemacht habe, aus der Reise zu berichten und zu schreiben und dieser Leidenschaft halt wieder nachzugehen und gemerkt habe, oh, das macht mir total Spaß. Ich mache das voll gern. Genau, und daraus ist dann auch das Buch entstanden zum Beispiel. Und es war immer ein Traum von mir, mal ein Buch zu schreiben, aber ich hätte es mir vorher nie zugetraut. Und jetzt mittlerweile bin ich selbstständig als Autorin und als Journalistin und ich kann quasi von dem leben, was ich schreibe. Und das ist total toll. Und das hätte ich auch vorher nie gedacht. Und ohne diese Reise wäre das nicht passiert, weil dann hätte ich keine Vanlife-Kolumne geschrieben. Und ne?
Es ist auch toll, dass du diese Initiative hattest, einfach die Zeitung anzuschreiben. Hey, würde euch das interessieren, wenn ich darüber schreiben würde? Auch dieser Funke Selbstvertrauen, der diese Initiative rausgebracht hat, finde ich gut. Sarah, ich würde dir gerne noch so ein paar Schnellfeuerfragen stellen.
Okay.
Ich nenne sie Schnellfeuerfragen, aber du musst sie nicht aus der Pistole geschossen beantworten. Sie sind mehr so dafür konzipiert, dass wenn du am Bahnhof sitzt und neben dir sitzt eine sehr interessante Person und du willst in 5 Minuten, bevor die Bahn kommt, herausfinden, wie die Person so tickt, dann stellst du diese Art von Frage.
Gut.
Die erste, Frage, die ich dir stellen will, ist auf das ganze Thema bezogen, was wir jetzt haben. Und sie lautet, gibt es einen Lieblingsort für dich auf der Welt?
Ja, unser Bus. Es ist jetzt sehr voraussehbar, aber ja, ich fühle mich tatsächlich nirgendwo so wohl wie in diesem VW-Bus.
Wow.
Egal, wo er steht.
Was daran lässt dich sich wohlfühlen?
Das ist halt mein Zuhause so ein bisschen. Also vielleicht vergleichbar, auch wenn es nur in ganz kleinen ist und wenn ich an diesem Bus nicht so viel mitgebaut habe, tatsächlich handwerklich, aber ich habe ja mitgeplant und so. So wie Leute, wenn sie sich ihr Haus bauen und sich da dann halt zu Hause fühlen, weil sie sagen, das ist halt meins und das habe ich mir geschaffen sozusagen und da fühle ich mich einfach total geborgen und ich bin in diesen Bus gezogen, nachdem ich 6 oder 7 Monate in Berlin Couchhopping gemacht habe und dann mal hier ein Zimmerchen zur Zwischenmiete hatte und dann mal da wieder ein paar Wochen bei einer Freundin in der WG gepennt und hatte einfach ganz lange kein richtiges Zuhause und in dem Bus war ich dann wieder so angekommen und ich glaube, ich habe da so eine positive Grundeinstellung dazu, dass ich mich wohlfühle, sobald ich in den Bus einsteige.
Schön.
Ja.
Sarah, wovon bist du überzeugt, was andere für verrückt halten?
Oh, ich bin ganz tief und fest davon überzeugt, dass es ein großartiges Gefühl ist, wenn man mit dem Fahrrad stundenlang den Berg hochradelt.
Was? Ohne E-Bike?
Ohne E-Bike. Finde ich toll.
Was gefällt dir daran?
Ich weiß nicht. Es ist einfach toll. Ich fahre einfach total gern mit dem Fahrrad den Berg hoch. Am besten durch die Berge oder so. Irgendwie, ja. Ich liebe das. Ich habe auch kein Rennrad oder so. Ich liebe das einfach mit meinem Fahrrad so eine Gebirgsstraße lang zu fahren. Die Aussicht zu genießen.
Ja, ja, schön. Hast du eine besondere Morgenroutine?
Nee, also sowas ganz Besonderes. In dem Sinne, glaube ich, wie man das auf Instagram oder Pinterest oft findet, jetzt nicht. Ich gehe tatsächlich morgens meistens mit dem Hund spazieren, eine Zeit lang. Und dann frühstücken Matthias und ich immer gemütlich zusammen. Das ist so, dass wir einfach gemeinsam da sitzen und quatschen über den Tag, was so kommen wird. Das ist zum Beispiel was ich früher nicht hatte in meinem alten Leben. Da war immer Frühstück, sich so schnell wie möglich irgendwas reinhauen, damit man erstmal bis ins Büro kommt, ohne zusammenzuklappen. Und das genieße ich eigentlich jeden Tag. Das finde ich immer total schön.
Wenn du eine Sache auf eine Plakatwand schreiben könntest, was wäre es?
Nazis raus? Irgendwie sowas. Ja, vielleicht muss man an der Formulierung noch feilen, aber so von der Message her wäre es sowas.
Ja. Kurz und prägnant, ja. Es passt auf jeden Fall auf eine Plakatwand. Ja,
genau.
Welches Buch hast du am häufigsten an Freunde und Verwandte verschenkt?
Ich verschenke eigentlich sehr gerne Bücher, aber ich versuche auch immer ein Buch so zu verschenken, dass ich glaube, dass es zu dem Beschenkten oder der Beschenkten passt. Also es gibt ganz viele tolle, großartige Bücher, die ich aber trotzdem jetzt nicht jedem schenken würde, weil ich weiß, der Person gefällt dieses Buch wahrscheinlich sowieso nicht, egal wie toll es geschrieben ist. Deswegen kommt es sehr selten vor, dass ich ein und dasselbe Buch mehrfach verschenke. Ich hab tatsächlich schon häufiger mal Bücher von Juli C. verschenkt.
Das, was du ansprichst, das kenne ich total, dass man gut darauf achten muss, was für eine Art Buch wird dem Beschenkten auch gefallen. Ich habe mal so eine schreckliche Statistik gesehen, schrecklich in dem Sinne, dass es erschreckend niedrig war. Die Quote der Bücher, die tatsächlich gelesen werden, nachdem sie verschenkt werden, es ist wirklich nur ein Bruchteil, liegt bei unter 20% oder so. Deswegen umso wichtiger, dass man sich viele Gedanken macht, was könnte der Person auch wirklich gefallen.
Ja, und umgekehrt finde ich es auch total schön, wenn mir jemand ein Buch schenkt, wo ich sehe, wo derjenige jetzt nicht einfach den neuesten Bestseller oder so gekauft hat oder, keine Ahnung, wenn mir jetzt zum Beispiel jemand irgendwie so ein, hier, Simon Beckett oder Sebastian Fitzek irgend so ein Thriller schenken würde, könnte ich überhaupt nichts mit anfangen, weil ich das nicht gerne lese. Aber wenn ich merke, jemand schenkt mir ein Buch und er hat sich Gedanken gemacht, warum mir dieses Buch gefallen könnte, dann freut mich das total.
Ja. Und dann eine kleine Abschlussfrage. Du meintest, ihr seid immer noch nicht so wirklich im Alltag angekommen. Heißt das, ihr habt jetzt ein nächstes Reiseziel, was ihr angeht?
Ja, klar. Wir haben immer nächste Reiseziele. Wir haben eine lange Liste an Reisezielen. Aber tatsächlich als allernächstes würden wir gerne nach Marokko fahren. So, dass, also wir würden gerne im Winter nach Marokko fahren, weil der letzte Winter im Bus in Skandinavien war sehr kalt und der letzte Corona-Winter war auch sehr lang und kalt. Und Matthias sagt, er braucht jetzt mal ein bisschen Sonne und Sommer und Wüste. Und wenn das nächsten Winter irgendwie möglich ist, mit der aktuellen Situation, dann werden wir mal für einige Zeit nach Marokko verschwinden.
Das klingt toll. Ich wünsche euch eine gute Reise.
Ja, danke.
Sarah, in unserem Gespräch habe ich einiges gelernt, nämlich dass die Vanlife-Reise-Community sehr, sehr vielfältig ist. Man kann gar nicht so genau sagen, was der Nutzen einer einzelnen Person an einer längeren Reise sein wird, weil das so persönlich ist. Personalisiert die Art von Erfahrungsschatz, den du mitnehmen wirst. War wirklich aufschlussreich. Ich danke dir für das Gespräch, Sarah.
Sehr gerne, hat mich gefreut.
Hab noch einen schönen Tag.
Dankeschön, du auch.
Mach's gut. Und auch allen Zuhörenden wünsche ich noch einen schönen Resttag. Danke fürs Zuhören und bis bald.